Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Wir sind wieder zurück aus einer, wie nennt man das jetzt, halbfreiwilligen Sommerpause. Genau, wir hatten etwas länger Pause. Ich würde ganz kurz dich das erklären lassen, Jo, ohne dir jetzt die Schuld zuzuschieben.
Ja, kannst du ruhig machen. Das hab ich dir eh geschrieben beim Lichtspielcast, dass du alle Schuld auf mich schieben darfst. Ja, ich bin umgezogen und sein Umzug ist mühsam. Mhm. Und bis man dann ein Internet in einem Haus aus Stahlbetonwänden wieder auf die Reihe kriegt, ist, hat sich auch als mühsam herausgestellt, aber jetzt funktioniert's.
Geschweige denn.
In dem Raum, ob es beim nächsten Mal beim Aufnehmen auch noch funktioniert, wird sich zeigen. Aber ich habe jetzt auch die Meshboxen installiert. Also, ja. Könnte klappen.
Das Internet ist das eine, aber dann natürlich auch das Heimkino und
ja, das
so weiter.
Das steht eh noch nicht. Ich habe eh wie ein wildes Tier am Computerbildschirm schauen müssen.
Ach, ich hoffe, der Christopher Nolan hört das nicht. Oder auch der Takashi Yamasaki, der sich für diesen Film hier verantwortlich zeigt. Regie und Drehbuch von eben erwähnten Herren. Ich werde die japanischen Namen heute versuchen, möglichst wenig auszusprechen, weil ich glaube, ich tue niemandem einen Gefallen damit.
Ja, ich glaube vor allem halt auch, dass es, ich habe überlegt, ob ich sie mir rausschreiben soll und habe mir dann gedacht, es ist ganz wurscht, weil ich meine, sorry, wer kennt sie? Und selbst wenn man sie kennen würde, kann man sich noch fragen, ob es jetzt wirklich Mehrwert hat, dass man wissen, wie die heißen. Wir sollten einfach generell keine Namen mehr verwenden.
Ja, also
ganz die mit den großen Augen hat in Furiosa mitgespielt.
Genau, mit den großen Augen, die weit auseinanderstehen. Haben wir, glaube ich, auch schon einen Text-Chat dazu gehabt. Wie auch immer, dieser Herr, den ich jetzt nicht mal wiederholen werde, der macht auch die Visual Effects für diesen Film oder hat zumindest mitgearbeitet und für diese tatsächlich auch einen Oscar gewonnen, also einen Academy Award für die
der
besten.
Erste Godzilla-Film mit Oscar.
Visual Effects, also genau, und wahrscheinlich auch der erste Kaiju-Film oder gab es mal, hat der erste, ich überlege gerade, ob der King Kong, der erste King Kong, was der 30er, 40er Jahre.
Ja, war sicher, da hat es noch keine Oscars gegeben. Ja,
keine Ahnung. Gut, nagelt mich darauf nicht fest.
Ob sie die Statue aus Gold machen sollen oder ob sie so einen Plüschaffen herschenken.
Genau, jedenfalls der erste Godzilla-Film, der Oscar prämiert wurde. Ob das alles gerechtfertigt ist, wie wir den Film fanden, werden wir jetzt gleich erörtern. Wir werden natürlich wie immer am Anfang uns relativ spoilerfrei halten. Ich meine, um was es bei einem Godzilla-Film so grundsätzlich geht, kann man sich denken, aber bevor wir wirklich in die Handlung eintauchen und das Ende besprechen und solche Sachen, werden wir nochmal eine Warnung raushauen. Was ich auch an der Stelle gleich sagen werde, ist, wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ihn auf Netflix schauen. Also wir machen ja, naja, wir machen schon Werbung für Netflix in dem Fall. Wir werden dafür aber nicht bezahlt, leider, immer noch. Genau, seit ein paar Wochen ist der jetzt auf Netflix verfügbar, nachdem er Ende letzten Jahres bei uns in die Kinos kam. Und da, also nicht unbedingt bei uns, aber so ganz generell international gesehen, ein ziemlicher Erfolg war und ein Überraschungserfolg war.
Hat, vielleicht sollte man noch kurz für die Podcast-Historiker in 150 Jahren dazu sagen, es ist gerade der 2. Juli 2024.
Genau. Ja, jetzt setzt du mir die Daumenschrauben an, Jo. Jetzt muss ich die Folge schnell veröffentlichen. Sonst wissen die, wie lange ich dafür brauche.
Okay, es ist Juli 2024. Ja, aber es kann ja wirklich sein, dass er irgendwann nicht mehr auf Netflix ist und wenn man das dann in
das
drei Jahren hört und sich denkt, warum ist der nicht mehr auf Netflix? Ja. Gelogen, ich werde nie wieder eine Eskapode hören.
Wirklich wahr, ja. Das tut uns leid, genau. Also wer jetzt im Juli 2024 das hört, hat noch gute Chancen, den auf Netflix zu erwischen. Würdest du empfehlen, diesen Film zu konsumieren? Fau mal so an. Oh oh.
Mir also, anübles, mir schwarz. Ganz ehrlich, wie du ihn vorgeschlagen hast, dann habe ich mir gedacht, oida. Einfach weil ich einfach gerade sehr, sehr wenig Zeit habe und es mir dann schwerfällt, mich für Filme zu motivieren, die mich nicht so richtig schämen.
Ja, verständlich.
Ja, hat mir sehr gut gefallen.
Okay. Nach deinem tiefen Seufzer dachte ich schon, du warst schwer enttäuscht.
Nein, also. ich habe jetzt auch ein bisschen geschaut. Rotten Tomatoes, nicht, dass ich da viel drauf gebe, aber die Wertung hat mich doch sehr überrascht.
Ja.
Kritikerwertung 98%.
Ja.
Und Popcornwertung, also Zuschauerwertung 98%.
Ja.
Zum Vergleich, Dune 2 hat 92%. Nicht, dass man Filme nicht vergleichen könnte, aber
man müsste sich noch anschauen, was hat der letzte Godzilla X Kong Film für eine Wertung, aber ich gehe mal davon aus, dass die auch nicht so hoch ist.
50. Und ich kenne nur den Trailer.
Ja, genau. Also hier, es handelt sich, glaube ich, das kann man so sagen, um einen Überraschungserfolg. Also sowohl bei den Kritikern gut angekommen, als auch Box-Office-mäßig. Also es war jetzt kein Barbie, Aber er hat das Zehnfache seines Budgets eingespielt. Also sprich, gekostet hat er 10 bis 12 Millionen laut Wikipedia und eingespielt hat er Stand jetzt oder Stand, wann auch immer die Wikipedia editiert wurde, 115 Millionen. Also
ja, aber das kann man nicht weltweit. Weltweit hat er sicher mehr, oder?
Wie auch immer. Er hat jedenfalls sein Geld gut weggemacht wieder oder gut reingespielt wieder und ich habe davon tatsächlich gehört, weil er so gut ankam. Ja, also er kam dann in irgendwie, ich höre halt hauptsächlich einen US-Podcast und da kam er sehr gut an und natürlich schaue ich auch immer bei Letterboxd ein bisschen rein, weil ich da so mittrack, was ich so schaue und da kam er halt super gut weg und irgendwann habe ich dann gesehen, hey, der ist jetzt auf Netflix, aber das ist die Gelegenheit, weil im Kino habe ich ihn noch verpennt, muss ich zugeben. Lief bei uns, aber ich habe mir gedacht, ja, Godzilla, keine Ahnung, muss jetzt nicht schauen. Und jetzt erkenne ich, ich hätte den schauen sollen im Kino, weil ich glaube, der hätte mir im Kino sehr gut gefallen. Ich habe ihn schon auch auf Netflix. Ich habe ihn schon auf Netflix ziemlich gut gefunden. Auf meinem Heimbeamer, der leider kein allzu gutes Bild hat. Und trotzdem fand ich ihn sehr geil. Also ich würde sogar so weit gehen, dass es ja doch eigentlich eindeutig mein Lieblings-Godzilla-Film ist. Ich meine, die Auswahl ist nicht so groß. Ich kenne nicht viele Godzilla-Filme, muss ich zugeben. Ich bin dann auch sehr gespannt, Jo, was du schon so gesehen hast aus diesem Genre, aber ich kenne halt
Ich glaube, wir haben dieselben Emmerich. Godzilla-Filme gesehen. Den Emmerich, an den kann ich mich nicht erinnern, außer dass alle Kaugummi kauen, um Amerikaner zu mimen.
Genau, und dann den Gareth Edwards, war das, glaube ich.
Ja, die Edwards muss man mal ein bisschen aufpassen, von denen gibt es zu viele.
Ja, von den Gareths auch, also ja. Ich glaube, Gareth Edwards hieß er oder heißt er immer noch.
Der
wo
mit
er
Bryan
jetzt,
Cranston.
Richtig, genau. Mit einem der geilsten Trailer.
Ja,
wobei,
also der war visually top, aber ansonsten halt wirklich, soweit ich mich erinnere, so Army, wir sind alle solche tollen Helden-Scheiß. Ja, und jetzt kommt der und der ist überraschend angenehm, anders.
Voll. Der Film, also jetzt der Godzilla Minus One, hat für mich das gebracht, was ich mir eigentlich von dem 2014 Godzilla, also dem von Gareth Edwards, über den wir gerade hergezogen sind, erhofft hätte. Weil der fangt ja auch an mit, ich glaube, Bryan Cranston ist ein Wissenschaftler und man kennt das ja. So, was haben wir getan? Ja, die Mutter Natur und bla bla. Und hätte gehofft, dass es halt ein Film ist, wo natürlich ein Monster rumstapft, aber wo es auch darum geht, wie es den Menschen damit geht, wenn man so will. Ja. Und ich kann so viel sagen, das ist der spektakulärste Film über Traumabewältigung.
Mhm.
Weil er spielt, auch das wusste ich nicht, bevor ich hingeschaut habe, ich weiß nicht, ist, glaube ich, noch kein Spoiler oder wann der spielt, kann man, glaube ich, mal sagen.
Kann man schon einordnen.
Also er fängt an in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, ist, glaube ich, die Einblendung. Also 45, sagen wir mal, 45. Ende des Zweiten Weltkriegs aus japanischer Sicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo der anfängt, hat glaube ich, Deutschland vielleicht sogar schon kapituliert oder so. Sei es wie sei, ja. 45 irgendwann, Ende des Zweiten Weltkriegs.
Kurz vor der Kapitulation, sagen wir so.
Genau, kurz vor der japanischen Kapitulation. Ja. Genau, und auch das kann ich dazu sagen, es ist der erste Kaiju-Film oder der erste Godzilla-Film, in dem Fall stimmt beides, bei dem ich weinen musste. Weil der tatsächlich einfach menschliche Themen anspricht und nicht nur anspricht, sondern der Film wird davon getragen. Also es ist einfach ein Film über Kriege, oder über den Krieg, Zweiten Weltkrieg, und den Personen, die sich von diesem Krieg wieder befreien müssen, die wieder heilen müssen.
Ja, es geht eigentlich wirklich um Traumabewältigung.
Richtig,
ja. Und also ich würde sogar den Krieg rausnehmen, es könnte genauso irgendein anderes Trauma sein.
Genau.
Also es geht einfach wirklich um Traumabewältigung, wie man damit umgeht, und wahrscheinlich auf einer Ebene, die wir nicht mal verstehen, wie man als Mensch in Japan damit umgeht, zu einer bestimmten Zeit, weil... Also ich hasse dieses Wort Kultur, weil es einfach schwer zu definieren ist und meiner Meinung nach auch unnötig zu definieren ist. Aber wir haben zum Beispiel mal auf der Japanologie gelernt, dass also gerade so solche Themen einfach in Japan ganz anders funktionieren. Und falls es dir aufgefallen ist, in dem Film gibt es keinen Kuss. War das jetzt zu viel Spoiler? und trotzdem heißt das aber nicht, dass der Film unemotional oder ohne Liebe auskommt, sondern... Ja. Die Japaner stellen das halt einfach anders dar im Kino und wahrscheinlich auch auf der Straße, who knows. Aber in Hollywood hätten es da sicher 2, 3 dramatische Schmuser noch einbaut. Aber trotzdem funktioniert der Film auf zwischenmenschlicher Ebene super und auf ein bisschen subtiler einfach. Mhm. Und trotzdem kommt alles rüber, was wichtig ist.
Ja.
Und jetzt will ich da gar nicht groß weiter spoilern.
Ja, heben uns das gern noch auf. Ja, ich habe jetzt auch so ein paar Stichwörter, die ich dann unbedingt noch ansprechen will. Aber würde ich dann vielleicht auch später noch, wenn wir dann über die Handlung reden, die Themen noch ein bisschen anteasern oder ansprechen vielmehr dann. Ist ja kein Teaser mehr. Aber habe ich es richtig verstanden? Diese zwei westlichen Godzilla-Filme sind auch die einzigen, die du kennst. Also wir sind beide keine Godzilla-Heads, die irgendwie die japanischen Filme feiern.
Genau.
Okay.
Ich hätte ganz gern noch gesehen, ohne es getan zu haben, die Animierten auf Netflix, weil die vom Zeichenstil her irgendwie ganz hübsch waren, was ich im Trailer gesehen habe. Mhm. Ich glaube, dass die aber auch ein bisschen abgespaced sind, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Raumstationen und so.
Okay.
Von denen habe ich eigentlich auch Gutes gehört. Also die könnte man sich anschauen und auch der Vorgänger von dem jetzt, Shin Godzilla von 2016, hat, glaube ich, auch relativ gute Wertungen unter Fans.
Mhm. Okay, ja, also Godzilla, ich glaube, der erste kam 1954 raus oder so, ein japanischer Film. Ich kenne da so ein bisschen was halt, wie soll man sagen, über Secondhand-Exposure sozusagen. Also ich habe mal eine Zeit lang ganz gerne den Nostalgia-Critic oder wie der heißt, geschaut und der hat hin und wieder drüber geredet oder was, weiß ich nicht, der Angry Video Nerd, ich weiß es nicht. Deswegen hat man schon mal was von King Ghidorah und Mothra und so weiter gehört und die sind ja auch in unserem Zeitgeist irgendwo da, ja, oder in der Populärkultur kennt man diese Namen, ja. Und nicht zuletzt auch jetzt eben die amerikanischen Filme, die das natürlich auch aufgreifen. Deswegen ist Godzilla auch ein Begriff. Aber ja, wir sind jetzt beide keine, die irgendwie jetzt über das Werk Godzilla allzu sehr philosophieren können und wollen. Nur mal so vorweggeschickt.
Wenn man gut vorbereitet wäre, hätte man natürlich recherchieren können, wie viele Godzilla-Filme es insgesamt gäbe. Und ich habe auch den Gedanken kurz gehabt und habe ihn dann ziehen lassen. Also nicht mal absichtlich, sondern er ist mir wirklich einfach wieder entfallen. Und ich habe es nicht gemacht. Aber es dürften doch ziemlich viele sein, weil es gibt wahrscheinlich sicher auch irgendwie eine Anime-Serie und das weiß ich nicht alles.
Ja, ja, also in Japan werden die auch, glaube ich, durchaus häufig auch noch gedreht. Ja. Ist einfach eine laufende Franchise, die wir halt in Europa weniger mitbekommen. Aber dieser hier hat es jetzt wieder mal geschafft, den sprichwörtlichen Teich zu überwinden. Und genau, ist jetzt bei uns auf Netflix zu sehen.
Ja, ich meine, alles, was man dafür machen muss, ist einen Oscar zu gewinnen.
Easy. Also, ich habe jetzt mal nebenbei unseren Lieblingsdritten Co-Host gefragt, a.k.a. Bing Chat, der behauptet, 38 Filme in der Godzilla-Franchise, davon 33 von Tohoku, also sprich der japanischen Firma. Ja, ob das jetzt stimmt, kannst 5 amerikanische Filme gibt es wohl.
Kannst bitte noch mal kurz fragen, wer den Podcast Eskapoden macht, nur damit man schauen kann.
Die Blamage, die ersparen wir uns jetzt. Ja, gibt's spoilerfrei noch was zu erzählen, bevor wir sonst einfach mal einsteigen in die Handlung. Wir beide sind jetzt Fans, waren gerührt von dem Film, würden ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, oder?
Ich möchte sagen, geweint habe ich nicht. Und wie ich dir geschrieben habe, ich habe ja dann auch die letzte Dreiviertelstunde auf 1,5 geschaut, Geschwindigkeit, damit ich fertig werde vor Mitternacht, weil ich schon ziemlich müde war.
Okay.
Vielleicht also da, wo es emotional... Nein, das stimmt nicht. Das Emotionale habe ich schon noch mitgekriegt.
Ja.
Aber gegen Ende hin war ich schon wirklich bei mal so kurz davor, dass mein Kopf erst nicht übertrieben auf die Schreibtischplatte knallt, weil ich einfach so müde war. Oh Gott. Und bin ich immer so hochgeschreckt. Oh. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Titel, weil wie der Titel, wie ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich instinktiv an Garfield meines Garfield denken müssen. Ja, wie kommt man, was soll Godzilla meines One heißen? Zur kurzen Erklärung, Garfield meines Garfield ist ein Webprojekt, wo Garfield aus Garfield-Strips rausretuschiert wird. Und da würde ich gern kurz die Begründung vorlesen.
Sehr gern.
Garfield meines Garfield ist eine Website, die sich der Entfernung von Garfield aus den Garfield-Comics widmet, um die existenzielle Angst eines gewissen jungen Mr. John Arbuckle aufzudecken. Es ist eine Reise tief in die Gedanken eines isolierten jungen Durchschnittsbürgers, der in einem ruhigen amerikanischen Vorort einen aussichtslosen Kampf gegen die Einsamkeit und Depression führt.
Ich erkenne Parallelen zu Godzilla.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Also meiner Enttäuschung hat sich dann irgendwie tatsächlich dazu gewandelt, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist genau das bei Godzilla Minus One. Weil Godzilla in dem Film einfach nicht so die Hauptrolle spielt, ohne es irgendwie zu sehr zu spoilern. Es geht halt ums Zwischenmenschliche. Es geht um dieses Trauma der Bewältigung, um die Depression. Mehr oder weniger, ich traue mich da jetzt keine Ferndiagnosen bei diesen Charakteren zu stellen. Aber es geht auf jeden Fall um die Bewältigung von Traumata und nicht um ein großes Monster, das alles kurz und klein haut. Insofern ist es tatsächlich Godzilla meines Godzilla.
Gewiss, aber nur damit wir jetzt keine falschen Erwartungen wecken. Es kommt schon Kaiju-Action auch. Ja. Es ist jetzt nicht nur das schnöde Drama. Es gibt auch Zerstörung durch eine Riesenechse, eine radioaktive.
Obendrauf muss man auch sagen, dass diese aus visueller Sicht fantastisch ist, meiner Meinung nach. Ich habe mal irgendwo im YouTube-Video diesen schönen Spruch gehört, dass die Actionfilme heutzutage besser werden, weil nicht mehr ein Regisseur und ein Stunt-Koordinator den Film machen, sondern weil jetzt einfach direkt die Stunt-Koordinatoren die Actionfilme machen. Also zum Beispiel David der Mann, der den sehr coolen Atomic Blonde gemacht hat und seither ganz amüsante Bullet Trains und Fall Guys und so weiter macht. Also die Leute vom Fach machen jetzt die Filme und wissen dementsprechend auch, wie man es inszeniert und müssen nicht in einem Regisseur zuflüstern, der das dann hoffentlich anhört. Und genauso war es halt bei Godzilla Minus One. Es hat einfach ein Mensch, der auch jahrelang zuvor schon Regie geführt hat, aber halt auch immer wieder im Visual Department aktiv war und der auch selber am College for Art and Design studiert hat und so weiter. Also ein Mensch, der sich visuell auskennt und der auch weiß, wie man Effekte macht und der auch weiß, wie man Plastikmonster macht und so weiter, der ist halt im Regiestuhl gesessen. Yes. Und das sieht man dem Film an. Der weiß, wie er sein Monster inszeniert und er weiß, wie das Compositing so funktioniert, dass man es ihm glaubt. Obwohl das Monster nicht echt ausschaut, da kommt jetzt wieder meine Liebe für Plastikmonster ins Spiel, obwohl es sogar tatsächlich oft CGI ist oder meistens. Aber es schaut, finde ich, schon sehr oft so aus, als wäre es halt ein Typ in einem Gummianzug.
Ja, und ich muss zugeben, das wäre, wenn ich einen Kritikpunkt erwähnen müsste, und das ist gut, dass du nochmal drauf hingewiesen hast oder mich auf die Idee gebracht hast, das zu erwähnen, bevor wir ins Spoiler-Part gegangen sind. Das Monster-Design ist so ein bisschen für mich das Einzige, was ich nicht so absolut abfeiere. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich finde halt, es schaut immer noch so aus, rein vom Design her, nicht von der Bewegung, nicht von der Haptik her oder von der Textur her, aber rein vom Design her, wie ein Kostüm für einen Menschen.
Ja. Und ich finde es großartig, ich liebe es.
Na, also wenn eins besser ist, und das ist mit Sicherheit das Einzige, was besser ist, dann gefällt mir beim Emmerich tatsächlich das Creature Design ein bisschen besser.
Und also
steinigt mich nicht dafür.
Beim Emmerich, da hat es, finde ich, soweit ich mich erinnere, ziemlich nach Dinosaurier ausgeschaut, oder?
Aber ja, oder mehr nach Eidechse oder sowas, aber ausgeschaut. Bei wo?
Beim Edwards hat es gut ausgeschaut.
Hat auch ganz gut ausgeschaut, ja, stimmt. Der aber übrigens auch aus der Visual Effects Richtung kommt. Also der hat früher auch eigene Kurzfilme mit eigenen Visual Effects gemacht, ja. Und bei dem war es, oder bin ich mir jetzt relativ sicher, war es auch so ein Ding, dass er gesagt hat okay, der kennt, oder dass die Leute gesagt haben, okay, der kann Visual Effects, der macht jetzt einen Film. Ja,
da hätte man halt vielleicht noch irgendwie nur das Drehbuch drüber lassen sollen.
Gut möglich, ja.
Also so, ich finde der alte, also der mittlere Godzilla von 2014 oder wann das war, mit dem ich übrigens ein T-Shirt habe, Fun Fact. Der finde ich, war halt so, okay, wir haben Bryan Cranston und außerdem haben wir echt geile Visuals.
Ja.
Und dass dieser Bryan Cranston halt auch was reden sollte, das haben sie halt irgendwie übersehen bei dem ganzen Dreh.
Ja.
Oder was Sinnvolles reden.
Genau. Und weil ich vorher falsch gesagt habe, Chad Stahelski, nicht Strahovski, heißt der zweite Typ aus der John Wick Gang, der ja auch mittlerweile Solo-Filme macht, glaube ich. Oder macht er immer nur die John Wick-Filme?
Ich habe gerade heute gelesen, dass er irgendwas macht, wo ich habe vergessen was. Aber der macht erst irgendwas Neues, Cooles.
Okay.
Der macht dann sowas. Ein Remake von Kill. Und Kill ist offenbar ein sehr erfolgreicher Bollywood-Action-Film.
Okay.
Ja. Auf jeden Fall, dir hat das Monster nicht gefallen. Ich habe es geliebt.
Nicht gefallen wäre jetzt übertrieben. Aber
Ich habe es absolut geliebt. Ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich fast immer CGI war, aber es schaut halt einfach wirklich aus wie ein Japaner in einem Gummianzug, wie sich halt gehört aus den 50ern, der da durch eine Modellstadt stapft und alles kurz und klein haut. Mhm. Mir ist nämlich aufgefallen, zum Beispiel, wenn das Monster schwimmt, es blinzelt einfach nicht. Und das gibt halt wieder diese Plastik Optik, also diese Kostümoptik.
Aha.
Naja, ich habe es geliebt. Ich habe schon oft gesagt, Hellraiser und so weiter, lieber Plastikmonster als irgendwelche komischen CGI-Dämonen. Und von daher trifft mich das absolut an der richtigen Stelle, dieses Tier, dieses Monster.
Sehr schön. Freut mich natürlich, dass das Tier besser gefallen hat.
Und ich finde es auch cool, es ist auch noch nicht zu sehr spoilerig, oder? Sein Power-Move, den es aufladet.
Ja. Aber besprechen wir es dann. En Detail besprechen wir es dann in Spoiler. Aber ja, der ist definitiv cool. Der Power-Move ist cool. Musik, sehr spärlich, aber wenn verwendet, cool. Das Godzilla-Theme kommt, glaube ich, zweimal oder so. Ist einfach ein fettes Theme.
Ich habe gerade richtig geil Sirenen in Erinnerung. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das das Geschrei von Godzilla sein soll. Oder ob es also dieses Zuckermäßig im Hintergrund.
Ja, aber das Godzilla-Theme ist jedenfalls da und ein, zwei andere Score. Aber nicht wahnsinnig viel Score, sonst ein eher ruhiger Film, was die Tonebene angeht, oft.
Generell eigentlich.
Generell, ja.
Ohne dass er Fahrt wird, muss man auch dazu sagen.
Also definitiv, genau.
Nicht so ein anstrengendes, langwieriges Drama, sondern, aber er ist halt jetzt nicht der klassische, westlich erzählte Blockbuster. Mhm.
Geht gute 2 Stunden, also 125 Minuten, wird aber nicht Fahrt in der Zeit, ohne dass er permanent irgendwie Action liefert, aber auch Action ist drin.
Mhm.
Genau. Passt. In dem Sinne würde ich sagen, schauen wir in die Handlung rein, oder?
Spoilerio.
Also genau, ich zähle es von 3 runter und dann gibt's Spoiler. Für alle
auf einmal. Und für alle Filme der Welt.
Spoiler für Citizen Kane, für alte Filme fallen wir noch ein. Spartacus. Ja, genau. Also 3, 2, 1. Was wollte ich jetzt eigentlich als erstes sagen?
Godzilla ist Lukes Vater.
Genau. Na, ich fand es super lustig, dass ziemlich genau in der Hälfte des Films Godzilla immer mal eine Stadt in Schutt und Asche legt. Und man dachte, oh, es ist die Hälfte des Films. Bin gespannt, was da noch kommen mag. Ja? Weil das war ja noch offensichtlich nicht das Finale, sonst wäre es nicht mittendrin nach einer Stunde oder so, sondern halt am Ende. Aber ja, da kam dann natürlich noch die große Racheaktion der Menschen an Godzilla und ein Finale, was finde ich auch gut funktioniert hat letzten Endes. Aber ich will jetzt auch noch nicht vorweggreifen. Ja. Aber das fand ich eine sehr lustige Beobachtung. Irgendwo mitten nach einer Stunde wird mal, war es Tokio, glaube ich, in Schutt und Asche gelegt.
Nein, das war etwas anderes.
Oder war es in der Nähe davon? Na stimmt, das war nicht in Tokio.
Asiaka oder irgendwas. Irgendwas anderes als Tokio.
Jedenfalls, was der Film tatsächlich auch geschafft hat, ist, dass er mir mich gebildet hat. Weil natürlich, wenn man jetzt Zweiter Weltkrieg, Japan, Bombardierung, weiß jeder Hiroshima, Nagasaki, die Atombomben. Aber ich wusste nicht, dass tatsächlich auch andere Städte auch davor ziemlich stark bombardiert wurden auch. Ja? Also gerade Tokio, extrem, hat man ja in dem Film auch gesehen. Ich meine, man hat leider gesehen, dass es, glaube ich, sehr viel Studio war, wo halt so ein kleiner Ruinenhäuserzug gebaut wurde und rundherum war halt dann, weiß nicht, angemalte Wand oder so in Truman Show Manier. Aber tatsächlich, Tokio wurde, also da sind ungefähr 100.000 Leute gestorben, wie die Amerikaner Tokio bombardiert haben und haben halt 1 Million Leute obdachlos gemacht. Und das wusste ich so gar nicht, aber das kommt natürlich hier in dem Film vor, weil er kommt zurück. Also vielleicht sollte man ganz kurz durch die Handlung ein bisschen durchsteigen. Unsere Hauptfigur ist etwas, was es so sehr selten gibt, überlebende Kamikaze-Piloten. Er landet auf einer Insel, übrigens eine Insel, die auch im ersten Godzilla vorkommt, fiktive Insel. Wie hieß die? Oda oder so? Odojima. Dort landet er, weil er sagt halt, ja, er hat einen Defekt, er kann seinen...
Er kann nicht sterben, Jens.
Genau, er kann nicht...
Es wird Schande über seine Familie bringen, wenn er mit einem kaputten Flugzeug irgendwo reinfliegt.
Genau. Aber natürlich erfahren wir dann, oder auch der Mechaniker, der sozusagen sein Flugzeug dann unter Anführungszeichen reparieren soll, kommt natürlich drauf, da ist kein Defekt, offensichtlich ist er desertiert. In dem Moment sagt er dann aber auch irgendwie so, fand ich auch schon gleich am Anfang mal eine recht interessante Szene, sagt er, hey, was hat das für einen Sinn? Der Krieg ist verloren. Was bringt es uns, wenn du dich jetzt da noch unsinnig opferst? Ja? Und gibt ihm so ein bisschen die, ja, einen Freibrief. Hey, ich werde dich nicht verpfeifen. Es bleibt unter uns. Alles gut. Jedoch taucht dann tatsächlich ein Wesen auf und vernichtet diese Armeebasis und bringt Leute um, wo unsere Hauptfigur eigentlich eine gute Gelegenheit hat, dieses Wesen, also Godzilla, zumindest zu verwunden mit den MGs von dem Flugzeug, mit dem ja, er gelandet
sagen wir so,
ist.
Ob es funktioniert? Er hat gute Gelegenheit, drauf zu schießen. Ob es das bringt, wissen
genau.
wir nicht.
Wissen wir nicht. Aber er hat halt dann, ich nehme an, posttraumatische Belastungsstörung oder etwas in der Art und schafft es nicht, den Abzug dieser MGs zu betätigen. Und deswegen sterben dann halt andere Leute oder zumindest ist das, was er mitnimmt. Ja. Er konnte nicht schießen, die anderen sterben, also alle bis auf diesen Obermechaniker und ihn. Die beiden können sich überleben irgendwie, die anderen sind alle tot. Ja. Also
halt
noch eine Schuld, die er auf sich lädt.
Er hat jetzt, um es zusammenzufassen, die Schuld, nicht ehrenhaft kamikaze-mäßig wo reingekracht zu sein und diese Leute, die da jetzt gestorben sind, weil er Godzilla nicht abgeknallt hat oder zumindest versucht hat abzuknallen.
Genau.
Aber ich muss sagen, ich habe wirklich von Anfang an eigentlich so empfunden, dass das nicht seine Schuld ist, weil vielleicht, wenn die anderen nicht drauf geschossen hätten, dann wäre das Viech gar nicht wütend geworden. Dann wäre es halt einmal über die Insel gestapft, hätte eine Kokospalme verzehrt und wäre wieder ins Meer.
Also ich glaube, der ist eigentlich Vegetarier und hat hier erst
Nein,
Geschmack
aber die Sache ist, also du weißt halt einfach nicht, sie hätten wahrscheinlich einfach bessere Überlebenschancen gehabt, wenn sie es nicht wütend gemacht hätten.
Ja, es ist generell, glaube ich, eine gute Idee, große Monster nicht wütend machen. Genau. Aber genau, da haben wir jetzt eben schon die zweite Narbe sozusagen an seiner Seele. Und das ist generell so dieses Thema, was sich für ihn durch den ganzen Film zieht. Ja, dieses Aufarbeiten dieser Survivor-Guilt. Also ich habe geschaut, es gibt einen deutschen Begriff, Überlebensschuldsyndrom tatsächlich. Ja. Kennt man ja sonst tragischerweise auch von KZ-Überlebenden und so. Also dieses, ich habe überlebt, andere haben es nicht. In dem Fall auch noch.
Womit habe ich das verdient?
Hat mein Leben einen Sinn quasi, ja. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film. Und es ist eigentlich seine Aufgabe, wenn man so will. Sein nicht unbedingt sein Ziel, aber das, was er halt, was da den Sieg sozusagen abbildet, ist, dass er das überkommt, ja? Dass er endlich heilt. Also ich glaube, irgendwann sagt mal jemand was von im Sinne von, wir müssen alle den Krieg hinter uns lassen oder irgendwie sowas in dem Sinne. Ja? Und das schafft er halt lange Zeit nicht. Und das geht halt mit. Und auch dieser Mechaniker, der später im Film nochmal auftaucht, der sozusagen die andere Sicht auf die Dinge hat. Ja, der für den ist zuerst diese Person der Schuldige, dass meine ganze Kompanie draufgegangen ist, weil er hat nicht geschossen. Und das verzeiht er ihm ja nicht. Er hätte ihm verziehen, dass er die Kamikaze-Mission nicht geflogen ist, aber dieses Untätigsein, das hat er ihm im ersten Moment nicht verziehen oder hat ihm vorgeworfen. Und auch da, wir sind jetzt in den Spoiler, deswegen können wir ja drüber reden, auch das wird er zum Schluss nochmal aufgegriffen. Ja. In einer sehr emotionalen Szene, fand ich.
Du meinst, wie er kommt und ihn prügelt?
Nein, nicht das. Sondern zum Schluss dann, wo er eigentlich sozusagen zuerst glauben wir, die Abmachung ist, hey, ich baue dieses Flugzeug, damit du jetzt deine Kamikaze, die Kamikaze-Mission fliegen kannst, in Godzillas Maul rein oder so.
Ja.
Aber stattdessen sagt ihm ja, hey, nicht unbedingt, ich verzeihe dir, ich weiß nicht, ob er Worte verwendet in dem Sinn, aber er sagt ihm, hey, nimm doch den Schleudersitz. Unsere Regierung.
Ich habe es super lustig gefunden, dass da so ein deutscher Schleudersitz war.
Ach so, nein, habe ich nicht gesehen.
Da war irgendein deutscher Schriftzug war da drauf.
Wirklich?
Ich bin relativ sicher, dass die den jetzt nicht für meine englische Netflix-Fassung rein dann haben.
Aha.
Und es macht auch Sinn, weil die Deutschen und die Japaner ja verbündet waren. Also macht schon Sinn, dass es da Technologieaustausch gegeben hat.
Ja, und vorher auch, war das Thema, die Regierung war quasi zu knausrig, dass sie uns überhaupt Fallschirme gibt. Oder Schleudersitze. Und nur für diesen Prototypen hat es dann offensichtlich welche gegeben. Aber auch das ist irgendwie so eine Form von Heilen, oder? Also, dass jetzt der andere sagt, hey, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob's er sagt oder ob's einer von diesem Fischerkutter, der sagt ja auch, nicht in den Krieg gegangen zu sein, sollte etwas sein, worüber du glücklich sein solltest. Ja, weil da gab es ja diesen Jungen, der irgendwie zu jung war, dass er nicht in den Krieg gegangen ist und der sich halt, und darf ich sagen, schlecht fühlt, weil er
sein Call of Duty-mäßig drauf aufgeilt und sagt, ja, ich will auch.
Genau.
Ja, das habe ich cool gefunden, wie er so sagt, eigentlich solltest du einfach froh sein, dass du nicht im Krieg warst.
Genau. Und nachher, aber wenn das dann der andere nicht mehr hört, sagt er dann noch so leise, so, ab jetzt ist das Land in eurer Hand. Ja. Also ihr, die Generation, die nach dem Krieg kommt, die nicht im Krieg war, die eigentlich froh sein sollte, nicht im Krieg gewesen zu sein, oder zumindest nicht aktiv, mitkriegt haben sie es ja alle, die sollen jetzt die Zukunft besser machen. Fand ich auch so sehr subtil, aber auch da schöne Aussage eigentlich jetzt. Ja, ja. Genau, aber wir haben jetzt nochmal zur ersten Handlungspunkt kommen, zu dieser Insel. Da werden sie dann abgeholt, nachdem war dann der Krieg schon aus, oder? Ich glaube, die Kapitulierung war dann da und sie werden alle abgeholt und zurück nach Tokio verschifft in dem Fall. Und dort kommt er eben an und sieht, Tokio ist einfach absolut dem Erdboden gleich gemacht oder zumindest das Viertel, in dem er gewohnt hat. Und auch da trifft er dann auf die ehemalige Nachbarin, die nochmal diese Kamikaze-Schuld in ihm irgendwie verstärkt, indem sie ihm mehr oder weniger vorwirft, dass er nicht gestorben ist.
Ja, was übrigens auch ganz viel nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist.
Ah, wirklich, ja.
Also da habe ich, glaube ich, Spiegel History oder Zeithistory, irgendwann von diesen Geschichtsmagazinen zum Ersten Weltkrieg, wo es halt darum gegangen ist, dass die heimkommen sind, also du kommst zurück nach Wien, oder Berlin ist ja wurscht, alles ist im Arsch, alles ist kaputt, alle haben Hunger. Also Wien war jetzt vielleicht nicht so kaputt, aber es haben halt alle Hunger gehabt, es hat nichts mehr zum Essen gegeben, die Industrie war komplett im Arsch. Sie haben nicht gewusst, wie sie über die Runden kommen und dann kommen da lauter Krüppel, die halt erst recht nicht irgendwie dafür sorgen können, dass es neues Essen gibt. Und denen hat man halt schon so mehr oder weniger vorgeworfen, ja, hättet ihr nicht halt heldenhaft sterben können. Was jetzt seid ihr erst nutzlos und noch mühsamer, dass wir euch erst da haben. Also es hat wirklich einen eigenen Artikel zu dem Thema gegeben, zu dieser Schuld, zu dieser, wie hast du vorher gesagt, wie heißt es?
Überlebensschuld-Syndrom, ja. Survivor Guilt, ja. Ja, zack. Und eben auch diese Nachbarin, deren Name jetzt mal leider nicht einfällt, aber das ist ja dann dieselbe, die dann später auch auf die Kinder aufpasst, oder? Das ist schon die, weil das ist halt auch was, weil du vorher davon geredet hast, wie Hollywood sowas lösen wird, da gäbe es wahrscheinlich irgendwann die große emotionale Aussprache, ich verzeihe dir, bla bla, und hier passiert eigentlich dasselbe, aber ohne diese Worte, ja.
Also wobei, ob sie ihm wirklich verzeiht, wissen wir nicht. Sie hilft dem Kind ja eigentlich aus demselben Grund, warum er hilft, weil sie einfach sagt, das Kind ist unschuldig und kann nichts dafür.
Ja.
Und du hilfst dem Kind und ich helfe dem Kind auch. Und ich kann dich weiterhin für einen ehrlosen,
ist richtig,
ja, Lümmel halten.
Ja, genau. Genau, und dieses ich muss anderen helfen, das ist halt dann nochmal dem Motiv begegnen wir gleich nochmal, weil er dann ein Baby auf der Straße findet, das sozusagen nicht zurücklassen kann und mitnimmt, nur um darauf auf die, ja, nicht Mutter zu treffen, aber über die Person, die eigentlich auf das Kind aufpassen sollte, die ist aber auch, wie soll man sagen, die auch unverschuldet zu diesem Kind gekommen ist, klingt ja zu hart, aber die halt auch nicht die leibliche Mutter des Kindes ist, sondern von einer anderen sterbenden Frau, die das Kind übernommen hat,
ja,
und sich auch drum kümmert, ja, und da entsteht dann irgendwie so eine Zweckgemeinschaft, wäre schon fast zu viel gesagt, also er will sie halt nicht vor die Tür setzen, deswegen darf sie halt bei ihm schlafen und das Kind halt auch. Und irgendwie in dieser Zeit jemanden so zu finden, ist wahrscheinlich dann auch nicht gerade häufig. Und da entspinnt sich dann halt auch so eine, etwas, was man, glaube ich, nicht unbedingt am Anfang Freundschaft nennen kann, aber halt so eine Zweckgemeinschaft, wo dann auch eine Beziehung draus wird in irgendeiner Form.
Ja, Frage ist halt in welcher, weil sich der Film da mit Details eben sehr zurückhält.
Sehr, genau, ja.
Aber also, ich hätte jetzt schon ehrlicherweise so mit meiner westlichen Interpretation gehabt, dass es schon rein platonisch ist. Dass sie, klar, sie mögen sich, sie gehören nicht mit zusammen, also vom Schicksal zusammengepfercht. Aber sie wartet drauf, dass da endlich mehr passiert, dass er endlich einen Move macht, aber er ist so in seinem Drama, dass das halt einfach nicht passiert. Und drum hätte ich da schon geschlossen, dass die da halt einfach platonisch zusammenleben und sich um das Kind kümmern. Und umeinander Im Sinn von, er sorgt dafür, dass Geld reinkommt und dass sie halt ein Dach haben und sie macht einen Haushalt. Eigentlich traurig klassisches Familienbild. Passt wahrscheinlich auch zu der Zeit, in der der Film spielt. Aber im Großen und Ganzen hält halt das Kind diese Gemeinschaft zusammen, diese Schicksalsgemeinschaft.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also einerseits, ja, ich glaube auch, zumindest am Anfang ist es sicher platonisch. Ich glaube aber dann später, ich weiß nicht aus welchen Motiven heraus, aber sagt er schon, er möchte eigentlich dann den Heiratsantrag machen sozusagen. Ja, sei das jetzt aus, damit sie da jetzt nicht in wilder Ehe wohnen und damit, keine Ahnung,
nein, er ist, das formell ist. Er ist schon verliebt in sie, aber er ist halt so von seinem Drama
das definitiv, ja,
ertränkt, dass er das da nicht weitergehen kann in die Richtung. Ja. Und sie genau, also sie wartet halt drauf. Sie wartet drauf, dass er endlich einen Move macht, weil sie ihn, glaube ich, schon auch liebt, aber halt, wir sehen in dem Film keine körperlichen Zärtlichkeiten. Na. Was eben aber auch einfach am japanischen Erzählen liegen kann.
Ja. Und weil du gesagt hast, sie hat den Haushalt und er muss arbeiten gehen. Ich glaube sogar, das wird angesprochen, dass das eigentlich nicht unbedingt freiwillig ist, aber dass halt die Jobs, die da sind, eher an Männer vergeben werden, aufgrund, weil die halt als körperlich stärker angesehen werden und deswegen gibt es im Moment halt keinen Job. Und später wird sie ja dann tatsächlich, hat sie dann auch einen Job als,
ja,
weiß nicht mehr, Schreibkraft oder irgend sowas.
Ja, irgend sowas.
Ja. Was sogar so wirkt, dass, also sie will ja dann auch unabhängig wieder sein. Ja, ja,
sagt sie auch, dass sie immer schon unabhängig sein wollte.
Genau. Also kann man sicher nicht unterstellen, dass sie da sozusagen sich auf irgendwelche komischen Rollenbilder beruft, ja, sondern das ist halt einfach Moment die Realität gewesen.
Die fehlende Unabhängigkeit vorher liegt ja auch nicht daran, dass sie unabhängig ist, sondern dass sie sich einfach ums Kind, also dass sie die Interessen des Kindes über ihre eigenen stellt.
Richtig, schön gesagt, ja. Genau. Und währenddessen sehen wir halt immer wieder, wie er immer noch von dieser Vergangenheit, von seinen diversen Traumata halt heimgesucht wird. Ja. Und zum Teil wacht er dann irgendwie aus komischen Träumen auf und weiß gar nicht mehr, lebt er jetzt noch? Was ist jetzt eigentlich der Traum? Ja, was träumt er, dass er quasi eine Familie hat und jetzt wacht er auf und es ist der Horror wieder da? Oder wie? Also davor hat er halt Angst, ja, dass er immer noch im Krieg ist und er träumt, dass er wieder zu Hause ist.
Ja.
Also, ja. Fand ich gut dargestellt, dieses ganze Trauma, weil es wird voll. Also, man hat es ja in vielen Filmen gesehen, ja, der Traum, aus dem die Hauptfigur aufschreckt, weil sie von den Dämonen verfolgt wird. Aber ich fand es hier irgendwie glaubhafter dargestellt. Vor allem dieses nach dem Traum, dass er dann nicht checkt, was jetzt, dass er jetzt wieder aufgewacht ist, ja. Dass er das nicht glaubt, dass er wach ist, sondern das ist jetzt der Traum, ja. Und das andere war die Realität und so weiter. Hat mich ein bisschen mitgenommen, ja. Also jetzt war schon emotional, ja.
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 Er hat dann einen coolen Job, wo er einfach auf einem Holzfischkutter Magnetminen, Wasserminen.
Das war auch ein lustiger Gag mit dem Spezialschiff, oder wie sie es nennen.
Ah, das habe ich so kommen sehen, das war so klar.
Wirklich?
Ja.
Ja. Genau, da kann er jetzt sogar noch seine militärische Ausbildung nutzen, dass er zumindest die Minen besser trifft als der andere Typ.
Der Rotzlöffel, der im Krieg wäre.
Und da haben wir halt hier wieder so eine lustige Truppe. Also sie fahren
mit einem Fischkutter raus, schneiden mit einem Kabel die Minen ab, sodass die halt auftauchen. Dann schwimmen da diese lustigen Wasserminen im Wasser und sie zerschießen die Minen aus sicherer Entfernung mit einem fetten MG.
Genau. Das Ganze in einem Holzschiff, weil diese Minen oft magnetische Zünder haben, ja.
Genau, und auf einer dieser lustigen Minentouren treffen sie halt ein sehr zerfleddertes Schiff.
Ja.
Und einer sagt, es muss ein Tiger gewesen sein. Und der andere sagt, ein Tiger in Afrika? Er muss aus dem Zoo ausgebrochen sein. Ja, also sie kommen recht schnell drauf. Also auch unsere Hauptfigur sagt dann schnell, das muss Godzilla sein und es muss noch größer sein als damals.
Ja.
Und dann sagen alle anderen, Blödsinn. Und er sagt, doch, ich habe Godzilla wirklich gesehen.
Ja.
Und das habe ich dann eigentlich ganz cool gefunden, dass sie dann eigentlich nicht relativ lang rumdiskutieren, wo ich mir nicht sicher bin, ob es einfach so ist, weil sie ihm das glauben oder weil der Film halt einfach sagt, ich verschwende es nicht nur 5 Minuten mit Diskussionen.
Ja.
Sie glauben ihm halt einfach, dass es Godzilla ist und Godzilla kommt dann ja auch in einer sehr, sehr schönen Szene, wo es taucht halt so langsam auf. Erst sieht man nur diese kantigen Rücken.
Schuppen, genau. Stegosaurus-Platten.
Platten. Und dann taucht es halt auch auf und blinzelt eben nicht und schwimmt hinter dem Boot her. Und Ich habe die Effekte so toll gefunden. Es schaut so echt aus. Und ich weiß nicht, ob es halt wirklich irgendwie eine Mischung aus, also ob es Compositing ist, dass sie halt einfach wirklich ein Plastikmonster und das Boot dann irgendwie zusammengeschnitten haben oder so. Oder ob es halt ein CGI-Monster ist. Das Wasser, glaube ich, war schon eher CGI, diese Spritze und so weiter. Ja. Oder eine Mischung. Aber es ist wurscht. Und ich habe mir dann auch noch ein Video angeschaut, warum die Visual Effects von dem Film so großartig sind. Und der Typ in dem Video hat halt gesagt, weil sie im Gegensatz zu den meisten Hollywood-Filmen beim Color Grading nicht so komplett übertreiben, sondern das Color Grading von den Effekten passt zum Color Grading von der restlichen Welt, und die restliche Welt hat kaum ein Color Grading, zumindest kein sichtbares. Du hast nicht diese Orgen Ende 2000er Dunkelfilter drüber, Grünfilter, Matrix und oder halt irgendwie DC, Warner Bros., alles ist grau-rot schimmernd. Sondern es schaut halt wirklich aus, als würdest du mit deinem Handy die Welt filmen, und in dieser Welt ist halt ein Monster. Und das stimmt, weil auch bei so Marvel-Filmen oder so, die sind halt einfach zu bunt, und dadurch wirkt es halt irgendwie nimmer wie aus der echten Welt. Und ich finde, Godzilla Minus One wirkt halt die ganze Zeit so, als würdest du mit dem Handy irgendwas filmen, ohne irgendeinen Filter drüber zu legen. Obwohl sicher Filter drüber waren. Aber du siehst sie nicht.
Okay, ich kenne jetzt das Video nicht, auf das du dich beziehst, deswegen möchte ich jetzt auch nicht zu heftig widersprechen, aber
bei den Stadtszenen würde ich sagen, ist es wieder ein bisschen anders. Aber in dieser Wasserszene finde ich...
Also ich will nicht sagen, dass es halt nicht gut ist. Da auf den Teil nicht, aber auch Hollywood und besonders Hollywood-Effektler verstehen ihr Handwerk schon. Und da wird einfach... Das Color Grading ist was on top kommt, ja, und dass der ganze Film vielleicht etwas künstlicher wirkt, das stimmt schon. Ja. Aber es ist nicht unbedingt, würde ich sagen, schuld daran, dass Effekte nicht echt ausschauen. Ja. Weil die meisten werden in einer relativ neutralen Color Grading mal gefilmt und montiert. Und normalerweise hilft alles, was du danach noch an Effekten drauf klatscht, auf das ganze Bild, ja, also auf das Echtbild, wo bereits die Fake-Elemente reinkompositet sind, wenn du auf das machst du natürlich, wo du alle Farben aneinander anpasst, sodass das gut zusammenpasst. Und wenn du darauf noch Effekte drauf stapelst, hilft das eigentlich dabei, beides miteinander zu verschmelzen, ja?
Ja, zu verschmelzen, ja, und ich stimme dir völlig zu, dass Hollywood versteht, also was Visual Effects betrifft, dem wollte ich nicht widersprechen, und du weißt, ich liebe Zack Snyder-Filme, fast alle, bis auf den letzten komischen.
Den wir noch nicht gesehen haben.
Und die ich nicht gesehen habe, kann ich nichts dazu sagen, aber...
Also Rebel Moon, hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
Ich habe überhaupt nichts gegen das CGI in Sucker Punch zum Beispiel oder Man of Steel, whatever. Aber du siehst halt einfach, dass es eine künstliche Welt ist. Und ich glaube auch, dass Zack Snyder in seiner Vision das genauso haben will, das passt schon. Aber der ganze Film sagt halt, hallo, ich bin ein Kunstprodukt. Ich bin nicht die echte Welt, ich bin eine Hyperrealität.
Das definitiv, und ich glaube, da ist viel auch die Kameraarbeit. Weil hier hast du eine Kamera, die, glaube ich, auf dem Boden mehr oder weniger ist oder kurz davor, als könntest du das echt drehen. Aber wenn die Kamera rumschwirrt und fliegt...
Ja, dann stimmt. Das macht halt auch immer gleich wieder so einen unrealen Eindruck, weil wir halt bis vor kurzem nicht solche Drohnen gehabt haben, die dass du immer alles möglichst cool aus jedem Winkel einfangen kannst. Stimmt, voll.
Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das oft sehr viel sehr künstlich wirkt und das nicht gerade, ich sag mal, psychologisch nicht dabei hilft, uns zu verkaufen, dass das echt sein soll, was uns gezeigt wird. Und das macht Godzilla Minus One sicher gut und besser als viele andere Filme, dass das Ganze irgendwie unter Anführungszeichen realistisch wirkt, auch wenn das im Wesen absolut unrealistisch
ist. Vielleicht haben wir da auch wieder den klassischen Uncanny Valley-Effekt im positiven Spektrum, weil es eben so unecht ausschaut, das Monster. Macht dein Hirn nicht die ganze Zeit diesen Spagat, da ist irgendwas, was nicht echt ist, aber es versucht mir einzureden, dass es echt ist. Vielleicht beschäftigt man sich deshalb während des Films gar nicht so viel damit. Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert.
Was haben sie richtig gemacht, definitiv. Soweit gehe ich auf jeden Fall mit, ja.
Und das gefällt mir gerade in dieser Szene im Wasser richtig, richtig gut. Mhm. In den späteren dann nimmer so, weil da kommt dann, finde ich, halt echt schon wieder zu viel CGI. Zu viel sichtbares CGI. Ich habe überhaupt nichts gegen CGI, aber also zum Beispiel die Kriegsschiffe, die dann kommen, die sind halt, da merkt man halt schon wieder, dass die nicht echt sind. Also dass die keine realen Objekte in der echten Welt sind.
Wenn sie so durch die Luft fliegen.
Nein, nicht nur das, sondern auch im Wasser einfach. Du siehst es halt einfach.
Ja, ich finde 90% der VFX sind wirklich geil und Oscar-würdig. Die restlichen 10% oder wie auch immer sind, da merkt man, dass
der Film nur 15 Millionen kostet.
Exakt, exakt. Dass nicht jeden Shot genauso viel, wie soll man sagen, Liebe zugekommen ist, ja, aber, wie andere Shots.
Was ich auch gesehen habe in dem Video und in einem anderen, keine Ahnung, was sie gemacht haben, was man scheinbar eher nicht macht, ist, dass das Visual Effects Team halt quasi wirklich beim Dreh direkt dabei war. Mm. Sprich, der Regisseur hat nicht angerufen und gefragt, hey, wie ist das, ich komme morgen vorbei, zeig's mir das und übermorgen mache ich Reshoots und dann geht das dann in den 15 Schleifen. Sondern er hat sich quasi umdreht, ist da zu ihnen reingegangen, hat sich das direkt am Bildschirm angeschaut und gesagt, passt, wir sind am richtigen Weg, weiter geht's. Also da, sie haben scheinbar die Feedback-Schleifen extrem verkürzt,
ja,
sodass der Regisseur denen wirklich über die Schulter schaut und
beziehungsweise selber halt schon mitdenkt und genau, weiß, ja, was wichtig ist, ja. Das hilft sicher. Also das ist ja auch...
Auch zum Kosten minimieren, also, weil du halt...
Klar. Also du hast natürlich bei großen Filmen mittlerweile sogar relativ hoch gecredited deine diversen Visual Effects Supervisor und Editor und ProducerInnen, die dann oft natürlich auch am Set sind, wenn es wichtig ist. Aber klar, wenn der Regisseur das richtige Mindset hat und schon weiß, wie er Sachen drehen will und vielleicht sogar bei der Planung dieser Shots als erstes dran denkt, wie könnten wir das möglichst realistisch einbauen und nicht, welche Kamerabewegung denke ich mir heute wieder aus, kann das auf jeden Fall helfen.
Ja.
Auch schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn mittlerweile gesehen hast, The Creator, ein Film, der auch am Drehbuch krankt. Ist auch von Gareth Edwards, krankt auch am Drehbuch, aber schaut verdammt gut aus und ich will nicht sagen eine Seltenheit, aber mir persönlich hat der extrem gut gefallen, der Film. Und da ist es auch so, dass der einfach clever war und deswegen schaut der Film auch verdammt gut aus und da sind auch die VFX so geil, weil er einfach mit dem richtigen Mindset den ganzen Film produziert hat, ja, und die Drehs auch so gestaltet hat, dass ihm das erlaubt hat, relativ kosteneffizient sehr viele Visual Effects Shots zu haben, weil der ganze Film ist, glaube ich weiß nicht, ob es da einen Shot gibt, wo keine Visual Effects drin sind. Also ich rede jetzt nicht nur von klassischer unsichtbarer CGI, wo man Sachen rausretuschiert und so weiter, sondern hier, also im The Creator, gibt es einfach diese fast immer anwesenden, wie nennen es die jetzt, Androids, sagen wir mal, ja?
Ja, voll.
Und das sind immer Visual Effects, ja, weil wenn du, keine Ahnung, beim Ohr reinschauen kannst und siehst den Hintergrund durch den Kopf durch, dann brauchst du natürlich Visual Effects. Eh klar, aber naja.
Ja, oder du brauchst richtige Androiden.
Genau, oder du bohrst ein paar Leuten Löcher in den Kopf. Aber die Schauspielleistung leidet dann.
Und nicht.
Genau, und die Schauspielleistung leidet dann darunter. Naja, genau. Aber da waren wir jetzt beim ersten Godzilla-Angriff. Bevor der kommt, sehen wir, glaube ich, noch, dass er mutiert, oder? Wegen Bikini-Atoll und so,
ja, genau,
oder?
Weil sie, die Amis. Atombomben testen.
Genau.
Spannend an der Sache ist aber und erwähnenswert. Godzilla gilt ja im Großen und Ganzen, ich glaube, das ist mittlerweile allseits bekannt, als die Aufarbeitung der japanischen Volksseele mit dem Atombomben, also mit Atomenergie. Also dieses Traumata, dass sie zwei Atombomben abgekriegt haben, wird einfach in den Godzilla-Filmen aufgearbeitet und darum geht's. Und hier haben wir aber einen Godzilla, das einfach wahrscheinlich ein natürliches Monster ist, weil das kommt vor der ersten Atombombe.
Das ist richtig, ja. Mutiert also dann halt durch die Atombombe.
Genau, es ist quasi wirklich ein Dinosaurierviech, das durch die Atombombe halt nochmal ordentlich in Größe, ja, zulegt und wahrscheinlich auch seine Superpowers dadurch kriegt.
Und auch da habe ich wieder historisch was gelernt, wo ich mich jetzt meine Hand natürlich nicht ins Feuer legen will. Also
sag nicht, dass der echte Godzilla das gar nicht kann.
auf das wollte ich jetzt nicht hinaus, das würde ich nie bestreiten. Aber bei den Atombombenversuchen, Bikini-Atoll und so weiter, das war ja alles im Pazifik und nicht so weit weg von Japan, gab es tatsächlich einen Zwischenfall, dass ein japanisches Fischerschiff in der Nähe war. Wie gesagt, lest es bitte nach, was da jetzt absolut richtig ist, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ist da umstritten, ob die sich jetzt in die Sperrzone begeben haben oder eh außerhalb dieser Sperrzone waren oder nicht gewarnt wurden oder wie auch immer. Jedenfalls waren die zu nah an der Atombombe und die Crew dieses Schiffs ist dann später an der Strahlung verstorben. Und das war wohl auch so eins der Dinge, wo die Japaner dann natürlich verständlicherweise nicht mehr so gut zum Sprechen waren auf Atombombentests vor allem. Und dass das halt auch so ein bisschen in dieses Trauma, ja, rein spielt, was wir ihnen jetzt mal einfach unterstellen und wahrscheinlich nicht ganz unwahr ist, ja.
Ich meine, generell, weil du gerade so ein historisches Event ansprichst, schneidet der Film ja einige Sachen an, die amerikanisch-russischen Beziehungen, ja. warum sie keine Hilfe von beiden Seiten erwarten, weil die halt einfach gerade miteinander beschäftigt sind im Clinch.
Ja, die Demilitarisierung von Japan, ja.
Dass sie halt eigentlich keine Waffen mehr haben. Finde ich eigentlich auch schön, dass sie das Viech dann eigentlich mehr oder weniger fast ohne Waffen erledigen.
Fast, ja. Und auch, was ich auch interessant fand, durchaus auch selbstkritisch im Sinne von Japan-kritisch. Also zumindest die zur Zeit des Kriegs herrschende Regierung kommt nicht gut weg. Im Sinne von...
Oder auch Message Control ist das Einzige, was dieses Land kann.
Genau. Auch dann eben bei dem ersten Godzilla-Angriff, zu dem wir gleich kommen, ist ja, glaube ich, dann auch, wird unter Verschluss gehalten. Niemand darf es erfahren. Ja,
da kann man jetzt vielleicht sogar moderne Bezüge herstellen, weil ja auch nach Fukushima die japanische Bevölkerung durchaus getäuscht wurde.
Ja, ist das?
Also da haben sie schon ziemlich versucht, alles runterzuspielen. Ich glaube, es war im Endeffekt dann tatsächlich auch gar nicht so arg schlimm, dafür, dass es eine Nuklearkatastrophe war. Aber da hat schon so Geschichten gegeben, wie dass sie rund um die Messstationen so im 10-Meter-Umkreis einfach ein bisschen putzt haben, sodass die Geigerzähler dort weniger ausschlagen. Mhm. Also da hat es einige Skandale gegeben.
Okay, ja. Ja, und an der Stelle jedenfalls haben wir dann eben besagten Angriff von Godzilla auf, ich glaube, das war die dort, wo sie dann arbeitet, gell? Die...
Ja, sie ist gerade in der U-Bahn.
Noriko, oder wie hieß sie? Ja. Und das ist Ginza eigentlich. Und das ist ein Viertel von Tokio.
Okay, dann ist es doch in Tokio.
Ja, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich glaube, er ging woanders an Land, aber ist dann nach Ginza rein oder so. Irgendwie sowas.
Ja, außerdem macht er ja dann seinen Superstrahl, wo er die halbe Stadt vernichtet.
Ja, genau. Und das ist eben die Mitte des Films, wo gleich mal Tokio in Schutt und Asche, ein zweites Mal in Schutt und Asche gelegt wird. Weil ich glaube, sie reden drüber, dass jetzt in Ginza alles aufgebaut wird, nach dem Krieg sozusagen.
Ja.
Und dann kommt der und reißt sie dann nieder oder irgendwie so. Genau.
Und das finde ich so einen geilen Move, den er da macht. Also vielleicht kurz zur Beschreibung. Er bleibt stehen, lädt sich auf, seine Stacheln am Rücken rutschen ein bisschen weiter raus. Er wird eisblau. Und powert sich halt so richtig Rollenspielmäßig.
Kamehameha-mäßig.
Eine Runde aussetzen, aufladen und dann einen Move rauslassen.
Yeah.
Ja, und dann kommt er halt so Kamehameha, Akira-mäßig, fette Explosion, Tokio fliegt durch die Gegend.
Ja. Ja, und das war's dann erstmal. Dann geht er wieder heim, glaube ich, oder?
Ja.
Hat sein Tagwerk getan und hat sich ein verdientes Feierabendbier dann reingestellt irgendwo im Marianengraben oder so.
Ja, voll.
Ja, und das wird zwar dann vertuscht.
Wir haben mittlerweile übrigens auch gelernt, dass das Viech mehr oder weniger unzerstörbar ist, weil es jetzt einfach regeneriert, wenn es.
Richtig, genau. Sie sprengen ja, glaube ich, sein halbes Kiefer weg mit diesen Minen. Aber das tut nicht viel oder tut schon was, aber es wächst nach. Ja.
Und dementsprechend sollte spätestens jetzt unsere Hauptfigur von ihrer Schuld befreit sein, weil er jetzt wissen sollte, okay, selbst wenn ich mit meinem MG da drauf gekarzt hätte in meinem Flugzeug.
Wissen wir nicht, weil das war vor dem er mutiert ist.
Stimmt.
Also vielleicht ist jetzt doppelt vielleicht schuld, weil damals wäre es noch verwundbar gewesen.
Und wissen er hat es noch alle
ich will nicht Tokio mutmaßen.
Auf dem Gewissen.
Ja, ich will nicht mutmaßen. Aber ja, genau, es tut nicht unbedingt gut für seine diversen Traumata. By the way, ein Konzept, was ja auch noch in den Film reinspielt, ist so diese Found Family. Weil du hast hier keine einzige Beziehung, die wirklich Blutsverwandtschaft ist. Also weder die Noriko, mit der er dann zusammen wohnt, noch das Kind, ist ja von beiden nicht das leibliche Kind. Auch diese Fischer-Grüppchen, also die keine Fischer sind, aber die dann Fischerboot sind.
Dem Boot,
genau, die sind ja dann auch Art Familie, wenn man so will. Also hier die Found Family ist, glaube ich, da auch durchaus etwas, was demonstriert wird als etwas, was dir helfen kann. Was eine gute Sache sein kann, ne?
Ja.
So, und jetzt müssen die paar Hanseln sich halt überlegen, wie man jetzt sich gegen Godzilla verteidigen kann, weil die Regierung kann und will nichts tun, also kann nicht, weil demilitarisiert und will nicht, weil keine Panik entstehen soll, deswegen können sie nicht einfach sagen, hey, alle Japaner geht's nach Tokio und boxt den Godzilla, wenn er wiederkommt. Die müssen jetzt einen Plan ausarbeiten. Und das tun sie auch und der geht halt im Grunde darauf, und sehr unkonventionell, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also sie versenken den, indem sie irgendein Gas nutzen, das den Godzilla untergehen lässt, auf die tiefste Stelle, irgendwo 1000 1500 Meter oder so.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Idee gar nicht so das Gas, sondern einfach die Luftblasen.
Ja, genau. Und dadurch fällt er sozusagen nach unten und hat keinen Auftrieb mehr.
Widerstand mehr. Ja,
keinen Auftrieb. Ja. Genau. Genau. Also das Gas selber ist nicht tödlich, sondern der rasante Untergang. Und sollte das nicht reichen, würden sie dann wieder rasant nach oben ziehen, indem sie irgendwelche Luftpolster um ihn herum anbringen und aufblasen lassen. Und das sollte normal, so diese Dekompression sollte ja eigentlich für normale Organismen auch tödlich sein, spätestens das.
Mhm.
Und der Plan geht ja sogar noch auf, aber er reicht einfach nicht aus, weil Godzilla einfach sich immer noch heilen kann. Und deswegen haben sie Gott sei Dank noch einen Plan B, und das ist jetzt wieder unser Kamikaze-Pilot in Aktion, der diesen experimentellen Kampfflieger.
Hast du zufällig recherchiert, ob es das wirklich gegeben
hat? Ja, hat es wirklich gegeben. Also zwei Prototypen oder so, aber okay, eben cool. Nie wirklich im Einsatz gewesen.
Ja, so wie die ME-262.
Aber ja, also es gibt sogar noch irgendwo so ein Chassis in irgendeinem Museum oder so. Aber zwei Stück davon gab es mal. Und mit dem fliegt er dann, und das ist halt dann unser emotionales und brachiales Finale, mit dem fliegt er dann, ich glaube, ein paar Kilo
vielleicht Sprengstoff. Sollte man zwischendrin erwähnen, dass seine Frau, Freundin mittlerweile verschollen ist.
Stimmt, genau. In dem Angriff nach Ginza wird sie ja verzahrt und aus irgendeinem Grund, also wir glauben alle zu Recht, dass sie tot ist, aber...
Ich habe es nicht geglaubt, wenn man sie nicht gesehen hat. As long as you don't see, you're dead.
Ja, aber sie ist halt schon davon geflogen in Wirklichkeit. Also.
Ja, klar. Und er findet sie auch nicht mehr.
Er findet sie ja nicht mehr, ja. Aber wir erfahren dann, also wir erfahren es erstmal nicht, sondern jemand erfährt eine Nachricht so, ich muss die Welt warnen und galoppiert dann nach, wo auch immer dann der Showdown stattfindet. Aber er erreicht halt den Kamikaze-Piloten nicht rechtzeitig, bevor der abhebt. Und genau, wir glauben, hey, jetzt wird er seine Kamikaze-Mission vollenden, wird mit dem Flugzeug in Godzillas Maul fliegen und ihn dann von innen sprengen, um ihm den Rest zu geben.
Was ziemlich lame gewesen wäre, wenn die Moral der Geschichte ist, dass er sich dann doch noch umbringt.
Ja.
Das ist ja, habe ich glaube ich auch schon öfter mal erwähnt, tatsächlich das, was ich den letzteren Star Wars Filmen, also vor allem dem Achter, dem unsäglichen Achter vorwerf, dass er einfach zweimal Kamikaze-Angriffe als Lösung des Problems sieht. Wo ich mir einfach denke, was geht mit euch Drehbuchautoren? Das kannst du nicht machen. Einmal fliegt die mit dem Cruiser in den Sternenzerstörer rein und ganz am Schluss fliegt die Pilotin da mit diesem Chopper-Teil nochmal in diesen Laser rein.
Hm.
Also bei Star Wars. Und ich finde, das kannst du einfach nicht bringen, egal. Es ist einfach lazy writing, weil natürlich ist es heldenhaft und emotional, wenn wer ja Selbstmordaktion bringt, aber wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich den Leuten im Kino beibringen? Du bist ein Held, wenn du irgendwo reinkrachst.
Ja,
fairer Punkt. Ich bin sehr froh, dass es nicht passiert ist. Vor allem, weil es auch eine sehr beschissene Art ist, ein Trauma aufzulösen, wenn du dich dann umbringst dabei.
Ja. Fairer Punkt. Ich mag zwar den achten Star Wars, aber da kann man schwer dagegen argumentieren. Deswegen bleiben wir auch beim Godzilla-Film, weil der hat das ja eben vermieden, indem wir dann noch einen kleinen Flashback machen, wo eben auch dieses zwischenmenschliche Trauma aufgearbeitet wird.
Ja.
Wo der Mechaniker sagt, hey, bitte bring mir nicht um.
Schleudersitz.
Ich gebe den Schleudersitz. Nutz den.
Aber da habe ich mich ein bisschen bedrohen gefühlt als Zuschauer, weil es halt schon ein dramatischer Kunstgriff ist, dass sie uns diese Szene erst nachher zeigen.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, also mal ganz abgesehen davon, dass ich es mir eh schon gedacht habe, wie man den Schleudersitz das erste Mal sieht im Flugzeug. Aber da habe ich mir dann gedacht, okay, also das war jetzt sehr dramatisch und ihr wolltet uns für dumm verkaufen, ihr wolltet, dass wir glauben, dass er da erst reinfliegt und im Nachhinein sagt es uns dann, nein, er hat eh einen Schleudersitz. Also das habe ich ehrlicherweise ein bisschen lazy gefunden.
Okay, ja, fair. Aber ich fand es trotzdem irgendwie eine schöne, war eh schön kathartische...
Film toll, aber da habe ich mich echt ein bisschen bedrohen gefühlt, weil ich mir gedacht habe, okay, da habt ihr mich jetzt verarscht, aber nicht, weil ich dumm bin, sondern weil ihr es einfach so inszeniert habt, dass ihr mir da Wissen vorenthalten habt.
Es stimmt, ist ein bisschen... wie sagt man da zum Erzähler? Unreliable Narrator.
Ja.
Das war es. Aber tatsächlich, wir lernen hier zwei Dinge. Der Mechaniker hat ihm verziehen und er das kam natürlich im Film besser raus, als ich das jetzt wiedergebe, lernt, dass das Leben lebenswert ist und besser ist mit ihm drinnen, wegen der Tochter und, wie wir dann später auch erfahren, wegen der künftigen Frau, wegen der Noriko, ja, die tatsächlich also, noch lebt.
Ja, das habe ich auch schön gefunden. Das habe ich gar nicht mal kitschig gefunden, sondern ich habe mich tatsächlich gefreut.
Ja, ich weiß nicht mehr ganz, wo ich weinen musste, aber ich glaube, es war nicht mal unbedingt, doch, es war, glaube ich, die Szene, wo die drei sozusagen wieder vereint sind. Die fand ich, glaube ich, sehr schön. Normalerweise bin ich nicht so leicht zu rühren, aber das fand ich durchaus. Da braucht schon einen Godzilla-Film. Also, ich habe es nicht geheult wie ein Schloss, ja, aber da war so eine ästhetische Träne, die mir die Backe runtergelaufen
ist. Sexy Cry,
exakt.
Ja. Ich habe ein bisschen eine unkreative Checkout-Question für den Schluss.
Ja, nehmen wir her damit.
Kaiju, also wenn das ein österreichisches Genre wäre, was wäre dann das Monster?
So, ich weiß nicht. Ich muss jetzt aus irgendeinem Grund sofort an Murmeltiere denken, aber ich glaube, das ist eher was Schweizerisches, oder?
Murmeltiere, das lassen wir uns nicht von den Schweizern klauen.
Alpentiere, ja.
Murmeltiere gibt es tatsächlich überall auf der Welt. Das habe ich nach zahlreichen Jahren Deutschkurs herausgefunden.
Okay.
Weil ich habe die immer für Großglocknerwesen gehalten. Aber ich habe tatsächlich, um meine Frage selbst zu beantworten, bitte, sofort an Blutgletscher gedacht.
Ja.
Wo es tatsächlich so Murmeltiermonster gibt und so.
Ah, okay.
Aber.
Ja, irgendwas mit Schnitzel müsste halt dabei sein oder ja, so.
Oder so ein 50 Meter großer Stier, der auf zwei Beinen geht.
Nein, eine Gämse. So eine Gämse, die im Gebirge herum gamsen kann.
Und dann
na,
kommt.
Na, es liegt auf der Hand, ein riesen Krampus, jo. Ein Bercht.
Ja, aber das. Ich weiß nicht, ob ich einen 200 Meter großen Bercht sehen will.
Ein radioaktives Murmeltier beißt einen Percht und der wird dann 200 Meter groß und peitscht ganze Städte nieder.
Mhm, ja.
Er macht Arschbombe in irgendwelche
Gletscherstauseen. Drehen, oder besser halt, wenn irgendwer andere diesen Film für uns dreht, dann muss das aber schon halt wieder sein, dass sie wirklich ein schönes kleines Modell Salzburg bauen. Und dann halt wirklich so einfach so ein Bercht durchmarschiert und alles kurz und klein haut. Und dann siehst du halt so Leute in Lederhosen schreien und davonrennen und so.
Jodeln davonlaufen.
Nein.
Klingt gut. Und wie wird es dann besiegt? Was ist dann die einzige Schwäche? Oder wie kann man so einen dann zu Fall bringen?
Indem ein 200 Meter großer Niccolo kommt.
Also mit der Kraft des christlichen Glaubens, ja, genau, willst du das sagen?
Alle rennen in die Kirche und beschwören einen 200 Meter großen Niccolo, der dann so aus dem Untersberg hervorbricht.
Aha. Und wir bewerfen ihn mit der Pummerin. Die Gong.
Also ich würde sagen, diese sehr, die vermutlich beste Idee, die je irgendwie geschöpft wurde, können wir es Public Domain da rausschicken, macht's diesen Film.
Ihr dürft, ja. Wir wollen nur 10% des Gewinns pro Person.
Ja, mindestens. Und im Nachspann erwähnt werden.
Oh ja, unbedingt. Ja, Story by Credit natürlich auch. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir die Frage noch weiter an unsere Zuhörenden, oder? Wenn ihr noch Kaiju-Ideen habt, vielleicht seid ihr auch aus anderen Ländern Zuhörende, dann schickt uns gern eure lokale Variante von Godzilla. Oder ja, sonst einfach.
Wie machen Sie denn das? Wo schicken Sie das denn?
Ja, richtig, ja. Also ihr könnt natürlich auch andere Sachen an uns schicken, also Fragen zur Show, Feedback zur Show. Eine Möglichkeit ist, uns eine Mail zu schicken, eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com/eskapoden, und da gibt es bei jedem Beitrag Möglichkeit zum Kommentieren, zum Kommentar. Wir sind theoretisch auch noch auf X, ehemals Twitter, @eskapoden erreichbar, aber äußerst passiv.
Ja.
Und für alle Podcast-Bedürfnisse, die einschlägigen Plattformen, Apple Podcasts, Spotify etc., da freuen wir uns über Abos und Reviews und Herzeln und Bell-Icons.
Und Glocken und ja.
Über alles, genau. Und sonst, wer ganz klassisch uns unterstützen will, mehr Leute zu erreichen, da einfach Leuten von uns erzählen. Freunden, ja, und Bekannten und Familien. Und jetzt ist natürlich nicht Weihnachten, deswegen kann man schwer unter dem Weihnachtsbaum Sachen sagen, aber halt so in der weiß ich nicht, Nachbarschaft Zettel aufhängen über unseren Podcast. Wir freuen uns.
The fuck?
Jo, ich nehme an, irgendwelche Social Medias willst du jetzt im Moment nicht plagen, weil du wahrscheinlich eh immer noch mit deinen Umzugskartons beschäftigt bist, oder?
Ich bin noch mit den Umzugskartons beschäftigt. Ich war vor kurzem wieder mal auf Twitter und ich habe es wieder mal so gehasst, dass ich einfach hoffe, dass diese Plattform mit Bomben und Granaten untergeht. Wenn ich da kurz meinen Frust aussprechen darf, der einzige Grund, warum Twitter noch halbwegs ernst genommen wird, ist, weil halt dummerweise noch die einzigen brauchbaren Journalisten in Österreich auf dieser Plattform sind und Journalistinnen, Entschuldigung. Und da ein Aufruf an bitte alle JournalistInnen in Österreich, lasst diese Scheiße. Herr Klenk, Flo, du hast es einfach nicht notwendig, dass du auf dieser Scheißplattform da noch rumkackst. Lasst diese Plattform einfach sterben, sucht euch was Neues. Danke.
Ja, Bluescare wäre da die Alternative. Da bin ich mittlerweile, @mojack. Auch im Fediverse, so wie das heißt, also bei dem Mastodon, habe ich einen Account @mojack. Und ich bin auch noch x@mojack. Ja, und wer noch mehr von mir hören will, ich mache gerade gut Werbung für mich, gell, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da bin ich auch dabei. Findet man auch auf kinofilme.com/podcasts.
Ja. Yes. Ich würde dich ja fragen, worüber ihr geredet habt, aber ich habe die Folge natürlich gehört, über Furiosa.
Genau. Ich überlege gerade, ob das unsere letzte war und wann die heutige Folge rauskommt.
Also,
weil da Furiosa ist ja überhaupt nicht unsere letzte. Jo, also da haben wir, seither haben wir schon 2 Folgen gemacht, beziehungsweise vielleicht sogar 3, je nachdem, wann ich schaffe, die zu editieren. Aber da war auch die letzte Vater Demeter und Thanksgiving, der Splatter-Horror, whatever.
Stimmt, du hast völlig recht, aber die habe ich beide nicht gehört, weil ich nicht gespoilert werden wollte. Ich kann Lichtspielcast einfach immer erst hören, wenn ich am Set den Film gesehen habe.
Verständlich, aber wir haben auch, wie hier, immer einen Teil ohne Spoiler.
Das aber stimmt. Klar. Aber ich kann ja da nicht unterbrechen, ich kann ja da nicht abbrechen. Wenn ich so gefesselt von euren Stimmen bin.
Ah, du schmeichelst uns, ja. Und dann die nächste Folge, je nachdem, ob die jetzt schon heraus ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, wird Quiet Place Day One sein.
Oha.
Also irgendwie haben wir es gerade mit den Horrorfilmen so ein bisschen.
Aber ich wollte noch ein Hühnchen mit dir rupfen, weil du da so nebenbei erwähnt hast in dieser Folge,
ja,
dass dir der letzte Garland-Film, der da wohl Civil War war, nicht so gefallen hat.
Da gibt's auch eine Folge, falls du das Review hören willst. Aber ja. Naja, nicht. Er ist ein bisschen an den Erwartungen gescheitert.
Ja, du hättest gehofft, dass am Schluss ein Zeitreiseportal
so ungefähr, ja,
Trump-Roboter rauskommt.
Das jetzt nicht gerade, aber ja. Ich hätte mir da einen Sci-Fi-Twist erhofft, erwünscht. Aber das ist vielleicht auch unfair. Aber
ja, weil der gute Mann ja auch so Sachen wie The Beach und so weiter gemacht hat. Also es ist nicht so, dass er nur verrückte Sci-Fi-Dinger gemacht hat.
Ja, also wer mehr hören will, gerne dort reinhorchen. Gibt eine ganze Episode, ein Review zu Civil War auch. Da gehe ich da im Detail drauf ein. Gut. Und dann verabschieden wir für heute, oder? Hoffen, dass wir jetzt schneller wieder eine neue Folge rausbringen, aber...
Aber immerhin, wenn die Menschen diese Folge hören, wird Österreich die Türkei geschlagen haben und...
Mutig, Jo, mutig. Schauen wir mal. Also im Fußball, natürlich. Falls es nicht klar war. Die spielen jetzt dann demnächst. Schauen wir mal, ob du recht behalten solltest.
25.
Du willst mich wirklich hier bloßstellen, gell, wie lange ich brauche, für eine Folge zu editieren.
Entschuldigung.
Ich glaube, exakter konnte man noch nie eine Folge unseres Podcasts.
Ich würde mich für Fußball interessieren, aber ich werde guten Gewissens die Folge nicht schauen.
Das Spiel.
Wobei, genau. Ja, wurscht. Egal.
Also so genau konnte man, glaube ich, noch nie eine Aufnahme timen wie jetzt.
Ja, es ist 20.26 Uhr am Dienstag, den 2. Juli 2024.
Ja.
Wir nehmen seit 1 Stunde und 10 auf. Also man sieht auch, was du rausschneiden würdest.
Na, rausschneiden tue ich nicht. Das ist zu viel Arbeit. Tut mir leid. Außer, ich schneide schon irgendwie das raus. Aber nur, wenn es aus, ich sag mal, technischen Gründen nötig ist. Also ich editiere jetzt nicht,
oder wenn ich wieder eloquente kommunistische Ideen zum Besten gebe.
Das kommt auch vor, aber... So. Bevor wir jetzt noch mehr unserer Insider-Wissen preisgeben, würde ich die Folge beenden. Ja. Und wir verabschieden uns und hoffen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Baba. Ciao, ciao.